Herzlich willkommen bei Das Schwere leicht gesagt, dem Podcast des Trauermanagers. Mein Name ist Stefan Hund und ich bin für das Team dein Gastgeber. Jede Woche ein neuer Aspekt rund um Trauer im Unternehmen. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Like, teile und kommentiere gerne diese Folge und auch die nächsten. Deine Anregungen und Ideen erreichen uns immer über podcast@trauer-manager.de. Zu jeder Episode gibt es Shownotes mit nützlichen Informationen rund um die Sendung oder auch mal das ein oder andere Goodie. Im Namen des Teams grüße ich dich herzlich, dein Stefan Hund. Seid ihr euch noch einig oder habt ihr schon geteilt? Ich habe mir heute die Kapazität im Immobilienmediation aus Mainz hier in den Podcast eingeladen, Dr. Gerhard Klotho. Lieber Gerhard, ganz herzlich willkommen.
Herzlichen Dank.
Wie ist das? Warum reicht der Tod eines Elternteils aus, um aus einem gut funktionierenden Mitarbeiter einen innerlich blockierten Menschen zu machen? Nur wegen eines Einfamilienhauses?
Naja, was heißt nur wegen eines Einfamilienhauses? Im Eigentum zu wohnen ist für die meisten Menschen immer noch der Traum. Und wir sind heute in einer neuen Situation. Wir sind in der Situation, dass die normal verdienenden Arbeitnehmer, Helmut Schmidt hat mal gesagt, jeder Meister soll sich ein Einfamilienhaus leisten können, zugegebenermaßen ein Reihenhaus. Aber das ist heute eben nicht mehr der Fall. Und das heißt, in dem Moment, wo ein Elternteil stirbt, beginnt die Diskussion. Was passiert mit dem Haus? Soll die Mutter oder der Vater, der, je nachdem wer verblieben ist, tatsächlich auf 150 Quadratmeter alleine wohnen, während ich zum Beispiel mit meinen Kindern in einer Mietwohnung wohne, von dem eigenen Garten, den ich als Kind hatte, nur träumen kann? Mhm. Das sind Emotionen. Und die Tatsache, und das darf man sich bewusst machen, dass man selber, obwohl beide arbeiten und man üblicherweise bessere Berufsausbildung hat als seine Eltern, trotzdem das Lebensstandardsniveau nicht halten kann, was man hatte, führt natürlich zu Konflikten.
Das heißt also, wenn ich es jetzt richtig auch gehört habe, wenn ein Haus zu vererben ist, möglicherweise zwei oder drei Erben oder Kinder da sind, ich muss zum Zug kommen, sonst kriege ich in diesem Leben kein Haus mehr.
Genau. Also wenn ein Haus, und das ist ja ganz schnell passiert, 300.000, 400.000, 500.000 Euro wert ist, wer ist denn wirklich in der Lage, mit normalem Erwerbseinkommen 500.000 abzubezahlen, Euro abzubezahlen? Das sind die allerwenigsten. Und wenn dann noch, und den Fall soll es geben, es Störungen gibt. Störungen sind Scheidung, unerwartete Krankheiten, Arbeitsplatzverluste. All das ist nur im Erbfall möglich, dass man trotz Arbeitsplatzverlust, trotz Trennung, trotz zu Immobilieneinkommen kommen kann. Und das verschärft die Diskussion. Alternativ muss man Jürgen Klopp heißen. Das geht auch.
Du kommst ja aus Mainz, du kennst ihn ja besser als ich.
Mag sein, aber die Frage ist halt, ich will es so überspitzen, ja, weil es ist nicht so, dass es nur ein paar nicht können, sondern auch die in Deutschland Spitzensteuersatz zahlen, die angeblich sehr, sehr gut verdienen und ja im Verhältnis zu gering bezahlten Tätigkeiten es auch tatsächlich tun, aber die haben nicht freie Auswahl in den wilden Gebieten der schönen Städte dieser Bundesrepublik Deutschland, haben keine freie Auswahl dort. Mhm. Und das muss man einfach mal auf den Punkt bringen. Und deshalb hat das Thema eine neue Dramatik bekommen. Letztlich sind es drei Punkte, die das Thema Erben in eine neue Dimension gebracht haben. Der erste Punkt ist die enorm gesteigerte Lebenserwartung. Mhm. Es hat niemand, als es die Erbgesetze um 1900 im Bürgerlichen Gesetzbuch veröffentlicht wurden, hat man in der Zeitung gestanden, wenn man 80 wurde. Jo. Ich selber war da bei einer Beerdigung der Oma meiner Frau die war 106. Da standen die Kinder am Grab und man war sich nicht sicher, ob die den Tag noch überleben, weil es alte Menschen waren. 84, 80 alte Menschen. Das ist in den Erbvorstellungen überhaupt nicht vorgesehen. Der zweite Punkt ist, Immobilienvermögen schlägt Erwerbseinkommen. Und das ist der Gamechanger, den uns aber niemand mitgeteilt hat. Es hat uns niemand gesagt, für die nächste Generation ist es wichtiger, wann sie zum ersten Mal beim Notar sind, als die Frage, welchen Doktortitel sie machen. Und das ist natürlich auch eine völlige Veränderung. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, dass wir andere Familienkonstellationen haben. Zweite Hochzeit, Kind aus erster Ehe, Kind aus zweiter Ehe. Die Scheidungsquote lag 1900, also der Zeitpunkt, zu dem das veröffentlicht worden ist oder gesetzt wurde, bei 1,5%. Heute liegt sie zwischen 30 und 50.
Ja.
Es ist eine völlig andere Welt. Wir haben eine Gesellschaft, die mit dem Gesellschaftsmodell, das diesen Gesetzen zugrunde liegt, keinen Kontakt haben.
Das heißt also, da muss auch gesellschaftlich und der Gesetzgeber, ich sag mal, drüber nachdenken, wie gehe ich damit um? Bis hin zu der Frage, ist möglicherweise dann auch Erben ungerecht?
Naja. Es gibt ja im Moment den einen oder anderen Bestseller, der genau dieses Thema diskutiert, bis hin zu der politischen Forderung, dass man so die Erbschaftssteuer erhöhen sollte, dass alle Bürger ein sogenanntes Pflichterbe bekommen in Höhe von 60, 70, 80.000 Euro. Das ist ja eine Diskussion, die man sich vor 10 Jahren nicht hätte vorstellen können. Aber es ist unabhängig, wo man steht. Und natürlich sind auch viele Vermögen in Familienunternehmen, wo die gar nicht oder die gar nicht realistisch aufzulösen sind. Aber dass die einen mit Summen starten, die die anderen in ihrem Leben nie erwirtschaften können, dass das zu gesellschaftlichen Konflikten führt, ist offensichtlich. Das ist offensichtlich. Und da wird auch die Diskussion nicht aufhören.
Ja.
Denn die Tatsache, dass es tatsächlich die Frage, wer mein Vater ist, wichtige Weichen in meinem Leben stellt. Das war zwar schon immer so, aber nicht in dieser ökonomischen Dimension.
Ja.
Und ich darf bei der Gelegenheit auch mal eine bewusste, provokative These in den Raum stellen. Weil man ja immer sagt, naja, die Eltern haben es ja auch erarbeitet. Ich frage immer meine Mutter, die irgendwo ein Haus hat mit irgendeinem schönen Grundstück, was heute deutlich mehr wert ist, als es damals wert war, als meine Eltern es gekauft haben. Was konkret habt ihr an diesem Wertzuwachs gearbeitet? Ihr habt da gewohnt und eine schöne Zeit gehabt. Aber gearbeitet kann ich jetzt nicht feststellen. Und das führt zu Konflikten, ist ja vorprogrammiert.
Du bist jetzt seit über 25 Jahren Mediator, Wirtschaftsmediator, und ich vermute mal, da hast du schon einiges gesehen, um nicht zu sagen, in einige Abgründe geguckt.
Absolut.
Ja. Warum sind gerade Immobilien so konfliktanfällig?
Ja, wir haben 4 Punkte. Der erste Punkt ist, wir haben eine enorme Wertsteigerung der Immobilien in den letzten Jahrzehnten, die sich auf Basis von Erwerbseinkommen im Fall von Erbe oder Scheidung nicht ausgleichen lässt. Gleichzeitig, und das ist das Absurde, führt es nicht zur Liquidität. Also ich habe Kunden gehabt, die mehrere Immobilien hatten und keine 50 Euro aus dem Geldautomaten bekommen haben. Völlig absurd.
Ja.
Aber der enorme Wertzuwachs führt nicht automatisch zur Liquidität. Und der dritte Punkt ist, der Wertzuwachs basiert allen voran auf dem Wertzuwachs der Grundstücke. Und das heißt, es kann die Situation kommen, dass ich selbst im Falle des Erbes mir mein eigenes Elternhaus nicht leisten kann, weil ich einerseits Geschwister auszahlen muss aufgrund des hohen Wertes des Grundstückes und gleichzeitig Sanierung durchführen muss und im blödesten Fall auch noch Steuern zahlen darf.
Da kann man sich doch die Kugel geben, oder?
Dann kann man sich die Kugel geben. Und wenn man dann sagt, es gibt doch die Elternhausregel, du musst ja dann dort halt nur für immer wohnen, also in Klammern 10 Jahre. Mhm. Aber wenn ich mich 2 Jahre nach dem Erbfall in eine neue Frau in Hamburg verliebe, dann kommt die finanzielle Katastrophe auf mich zu.
Ja.
Und auch das muss man sich immer klar machen, ja, was das dann bedeutet.
Ja.
Und zu sagen, das Elternhaus, was aus einer anderen Zeit kommt, was eine andere Nutzungsidee hatte, weil noch so gut können die Architekten 1965, 1975 gewesen sein, aber wie wir heute wohnen, haben die nicht vorausgeahnt. Das heißt, ich fange das neben der Sanierung im energetischen Sinne natürlich auch noch an, ein Gebäude so zu gestalten, wie man es heute haben möchte.
Mhm.
Das ist innerhalb der Varianten immer die teuerste.
Klar.
Tja. Und das überfordert viele und deshalb kommt es zu diesen enormen Konflikten.
Ja.
Ich habe einen Fall. Es waren tatsächlich 9 Geschwister. Und da haben das Elternhaus, ein Mehrfamilienhaus, 2 der Kinder bekommen, weil die Eltern der Auffassung waren, dass die anderen schon durch Vorab-Erbe ihren Pflichtteil bekommen. Die anderen haben das aber nicht gewusst oder man hat sie nicht genau gesagt, dass das so sei. Sie haben es aus dem Testament erfahren. Sie klagen gegen die 2 auf Pflichtteilsverletzung, bekommen nach 8 Jahren Unrecht. Und die beiden Schwestern, die sich bisher einig waren, fangen sich jetzt an zu streiten, weil der gemeinsame Feind fehlt.
Oh, dann wird's delikat.
Ja. Und das zeigt die Dimension dieses von den Eltern gesehen werden, nicht zu kurz kommen. Ja. Ich bin auch wer. Es löst sich alles beim Thema Erbe auf. Ausgleich für unglückliche Kindheit. Und diese ganzen Themen gehen alle auf. Und wenn man dann die Botschaft noch aus dem Testament erfährt, einer meiner wichtigsten Sätze ist, den Willen, des letzten Willen, kann man nur lebend erklären. Es kann Gründe geben, warum ein Kind, was sich mit dem Leben schwerer tut, mehr bekommt, als Kinder, die sich leichter tun. Wenn man es lebend erklärt, werden die Kinder, die sich leichter tun, sagen, klar, für meinen Bruder soll gesorgt sein. Wenn sie es aber aus dem Testament erfahren, werden sie den Rest ihres Lebens darüber nachdenken dürfen, ob das die Strafe für ihre besondere Leistungsfähigkeit ist oder warum auch immer man sich das ausgedacht hat. Wir Menschen neigen dazu, die Dinge als gegen uns gerichtet zu empfinden. Insofern ist die Verschwörungstheorie bei diesem Beispiel sicher.
Und wenn ich jetzt überlege, die meisten deiner Kunden werden ja sicherlich irgendwo auch noch im Arbeitskontext stehen. Und in dem Moment, wo ich so eine Situation habe, dann bin ich ja erstmal blockiert, oder?
Naja, natürlich bin ich blockiert, weil ich ja, also was bei dem Thema Erbe immer unterschätzt wird, es ist komplex. Es ist kein triviales Thema. Weil man einerseits die Bedürfnisse hat, dann das Gesehenwillen, die Kindheit aufarbeitet und natürlich dreht sich bei diesen Menschen rund um die Uhr alles um diese Erbsituation. Ich bin sicher, in den Härtefällen wird die auch jeder Arzt krank schreiben.
Ja.
Weil die wirklich nur noch darum drehen. Warum hat mein Vater das so gemacht?
Also
warum kriegt meine Schwester...
Geht es denn eigentlich noch ums Geld?
Nein, es geht nie ums Geld. Also in 9 von 10 Fällen sind die Fälle, 9 von 10 Fällen sind die Anlässe, warum ich angerufen werde, nach dem ersten Gespräch nicht mehr Konfliktgegenstand. Es geht immer um das Bedienen der Bedürfnisse. Bedürfnisse und Lebenssituationen sind der entscheidende Punkt. Und wenn man das nicht beachtet und beides spielt im Recht überhaupt keine Rolle. Es ist halt ein Unterschied, wenn jemand mit 84 erbt, wie in dem Fall, den ich vorhin geschildert habe, und gesundheitlich sich nicht mehr auf den eigenen Füßen halten kann. Was hat der vom Erbe? Nichts.
Richtig.
der ist durch Zeitablauf enterbt. Mhm. Und deshalb ist es mir immer wichtig, die Bedürfnisse und Lebenssituation der Menschen ernst nehmen. Mhm. Weil sonst endet es mit Sicherheit im Rosenkrieg oder im Familienkrieg.
Ja klar, und dass da alle, wie in dem berühmten Film, dann über den Lüster sich aus dem Schuss die Hand nicht geben, das muss es dann doch nicht sein.
Nein, und es ist ja tatsächlich, was kann es denn Schlimmeres geben, als wenn mein Lebenswerk, meine erfolgreiche Lebensleistung dem Familienfrieden meiner Familie im Weg steht. Es ist doch ein Horrorszenario.
Wobei, dann ist die Frage, warum habe ich es vorher nicht gelöst? Was war das größere Horrorszenario, was ich vermeiden wollte?
Weil das Thema Erbe in Deutschland ein Tabuthema ist.
Ja.
Man darf nicht über Geld sprechen, man darf auch nicht über das Erbe sprechen, sondern man wartet ab, bis es soweit ist. Das ist bei der Lebenserwartung, wo diese ganzen Gedanken herkommen, von 80. Da wird jeder normale Mensch sagen, naja, jetzt ist der Vater gestorben und die Mutter wird in 2-3 Jahren aufsterben, da können die Erben sich doch so lange nochmal zurückhalten.
Ja, ja, klar.
So, zumal die Mutter damals ja nicht abgesichert war. So.
Ja.
Im Durchschnitt 1900 6 Kinder. So. Also musste man sie absichern. Absolut richtig. Aber man darf doch heute auf die Situation gucken, wie ist denn heute die Situation?
Ja.
Und jetzt ist ja das häufigste Testament in Westdeutschland ist das Berliner Testament. Du kennst das bestimmt auch.
Ja, ja.
So. Genau vor dem Hintergrund, wenn der Vater stirbt im Regelfall, soll die Mutter die wenigen Jahre, die sie noch hat, versorgt sein. Da wird wohl jeder sagen, richtig so. Die Frau hat 6 Kinder großgezogen und soll dann im Alter bitte ordentlich versorgt sein. Sind wir sofort Konsens. Und jetzt machen wir mal folgenden Fall. Ein Mann heiratet eine Frau und hat ein Kind. Das Kind ist aus dem Jahrgang 1967. Ein Sohn. Der Vater heiratet ein zweites Mal eine Frau aus dem Jahrgang 1967. Was bedeutet das für das Berliner Testament? Der Sohn ist im ersten Erbfall draußen, weil die Frau erbt. Und er ist im zweiten Erbfall möglicherweise auch draußen, weil die Frau eine höhere Lebenserwartung hat als er. Dasselbe Testament führt bei dieser anderen Situation zur faktischen Enterbung. Und deshalb darf man die heutigen Lebenssituationen einfach ernst nehmen.
Ja.
Das ist eine völlig andere Situation. Wenn dann noch der Fall eintritt, dass die Frau selber beruflich erfolgreich ist und gar keine Absicherung braucht, aber man das Testament vor 15 Jahren gemacht hat, wo das noch anders war, dann ist der Familienkrieg sicher.
Wer kommt eigentlich auf dich zu? Kommt eine der beiden Streitparteien auf dich zu? Oder ich weiß ja, du bist ja zum Beispiel dem liberalen Wirtschaftsforum in Mainz, bist du Vorsitz. Und ich vermute mal, da sind einige Unternehmer da, die dann sagen, ich kenne den Gerhard, ruf den doch mal an.
Also ich trenne diese Tätigkeiten vollständig. Ich habe aus dieser Ecke noch kein einziges Mandat.
Okay.
Aber ich werde tatsächlich bundesweit gebucht.
Ja.
Warum? Weil es 2 Situationen oder 3 Situationen gibt. Die eine Situation ist tatsächlich, dass ich von der Bank empfohlen werde, weil es große Vermögen gibt und da Anschlussfinanzierungen anstehen. Und wenn die sich total zerstreiten, dann gibt es da ein echtes Problem. Und ich sag mal so, da verdient die Bank dann auch kein Geld mehr. Also
ja, klar.
Haben die auch ein Interesse. Deshalb werde ich auch zum Thema Tabu, Thema Erbe als Redner auch bundesweit von Banken gebucht.
Okay.
Ja. Das ist eine sichere Ecke. Das zweite Ecke ist, ich habe eine Vielzahl von Zeitungsartikeln in den bekannten Medien, ich nenne sie jetzt hier nicht, aber die Menschen legen sich diese Artikel zur Seite und rufen dann an, wenn der Fall eintritt. Also konkret, das, was ich am krassesten fand, war, wir haben heute Morgen unsere Oma beerdigt und jetzt brauchen wir sie. So, wo ich denken würde, man kann ja noch mal bis zum Wochenende warten.
Also ich kriege jetzt mal die alte Funktion des Gemeindepfarrers. Da wurde größtenteils die Oma schon geteilt. Da war sie noch nicht kalt.
Ja, absolut, absolut. Also das ist ein Thema. Und das, was ich mache, hat ja auch eine Schnittstelle zum Pfarrer.
Ja.
Das haben früher Pfarrer gemacht.
Mhm.
Heute haben wir natürlich auch Situationen, wo das Vermögen so komplex ist, dass man einfach auch ökonomisch eine gewisse Kompetenz haben muss.
Ja, ganz klar.
Ja. Aber natürlich haben das früher viele Pfarrer gemacht. Und wenn der Pfarrer früher gesagt hat, das und das ist gerecht, dann konnten die Menschen damit Frieden schließen.
Mhm.
Und das ist ja das Allerwichtigste bei den ganzen Konflikten. Ich sage das immer wieder provokativ. Lasst es uns auswürfeln.
Mhm.
Aber dann kannst du heute Abend damit Frieden schließen.
Ja.
Von keinem Würfel der Welt erwartet man, dass er gerecht ist.
Mhm.
Aber eine Entscheidung, die so einigermaßen gerecht ist, ist besser als keine Entscheidung und jahrelanger Streit.
Absolut. Absolut.
Üblicherweise einigen sich Konfliktparteien schnell, wenn man sagt, wir können es auch auswürfeln.
Mhm.
Das ist eine reale Drohkulisse.
Ja. Wobei, wie reagieren dann in dem Moment die Parteien? Gibt es dann erstmal ein Lächeln oder ein Schockzustand? Oder?
Naja, also bei mir kommen ja die Parteien erst dann, wenn sie hinreichend Schmerzen haben.
Mhm.
Also wenn der Konflikt die Familie belastet.
Ja.
Also wenn die Menschen nicht mehr schlafen können.
Mhm.
Und dann kommen üblicherweise die Frauen.
Mhm.
Weil Familienfrieden ist in meiner Wahrnehmung ein sehr stark weiblich besetztes Thema.
Ja.
Ja. Und wenn die lange genug nicht mehr schlafen können und man sagt, wir können es auch auswürfeln.
Mhm.
Da gibt es ein paar Techniken, wie man dann Extremereignisse vermeiden kann. Also, dass nicht einer alles kriegt, ist auch klar.
Ja, ja.
Aber in dem Moment ist für Menschen, die 2, 3, 4 Jahre keine Lösung für möglich gehalten haben,
ja,
urplötzlich eine Lösung denkbar, greifbar, möglich.
Ja.
Da tut sich ein neues Schauspiel auf. Das, die Bühne hatten sie ja gar nicht als Erwartungshaltung.
Ja, ja.
Und zu sagen, wir haben das heute gelöst. Heute.
Mhm.
Und dann denken beide noch mal ein bisschen nach. Wo sind denn wirklich die Linien?
Ja.
So. Und ich habe da tatsächlich ein Format entwickelt, wo ich Menschen das anbiete, dass nach ein paar Vorgesprächen, dazu sage ich gleich auch nochmal was, also ich führe viele Vorgespräche mit den Parteien einzeln im Wald,
mhm,
um zu hören, was sie wirklich bewegt.
Okay.
Weil es macht keinen Sinn, wenn es nicht um den Konfliktgegenstand geht, sondern um was anderes. Das ist so, als wenn ich das Ohr operiere, aber in Wahrheit der Fuß kaputt ist. Mhm. Ich muss schon wissen, was kaputt ist. Und wenn ich das weiß, dann gebe ich irgendwann das Signal, dass ich anbiete, dass wir uns einen Tag zusammensetzen, beide Parteien bitte alle offenen Fragen und wir stehen nicht auf, bevor wir uns geeinigt haben.
Okay.
Und notfalls würfeln wir es aus.
Mhm.
Und dieses Format ist übrigens für den Mediator extrem anstrengend. Wird aber gerne gebucht,
mhm,
weil die Leute, die Menschen, das erste Mal wieder die Hoffnung bekommen,
ja,
dass der Konflikt aufhört.
Ja.
Und wenn du seit 2, 3, 4 Jahren nicht schlafen kannst,
mhm, ja,
dann ist die Frage, was du real abbekommst, zweitrangig.
Absolut.
Und da den Menschen eine Brücke zu bauen und zu sagen, vielleicht darf ich noch mal einen Satz zum Thema Mediator sagen, weil das viele falsch einschätzen. Mhm. Glaubst du, dass ein Mediator neutral ist oder allparteilich?
Er muss allparteilich sein, neutral gibt's nicht.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn der eine Konfliktpartei die andere Konfliktpartei beleidigt, guckt der Mediator nicht neutral zu, sondern sagt, wir haben uns auf Spielregeln geeinigt.
Genau.
Wir beleidigen uns nicht. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, weil wenn beide Konfliktparteien wissen, dass der Mediator allparteilich ist, hört das Kämpfen auf. Mhm. Weil man muss nicht mehr kämpfen, um gesehen zu werden. Und das ist der große Vorteil eines Pfarrers, der ja auch allparteilich ist, so, oder eines Mediators, dass man nicht darum kämpfen muss, gesehen zu werden.
Mhm.
Und das ist ganz wichtig.
Ja. Ich würde gern nochmal in die Schlussrichtung gehen und einfach nochmal im Blick auf die Firmen fragen. Welche Verantwortung tragen eigentlich Unternehmen, wenn ein Erbkonflikt bei einem Mitarbeiter eskaliert? Und was können die möglicherweise auch konkret tun, bevor die Situation den Mitarbeiter krank macht oder eben halt der Mitarbeiter sagt, ich kann nicht mehr, ich kündige?
Na, das Erste, was man beim ganzen Thema Erbe tun darf, ist das Thema ernst zu nehmen, weil es ist kein triviales Thema.
Ja.
Und zu glauben, dass es trivial ist, ist der sichere Weg in den Untergang.
Ja.
Es ist nicht trivial. Es ist nicht trivial, sein Erbe so zu regeln, dass der übrig bleibende Elternteil wirklich ausreichend versorgt ist für die Pflege. Und ich sage nochmal die Zahl 106. Das kommt vor. Mhm. Das bedeutet aber auch andere Finanzbedarfe.
Ja.
Und das Zweite, gleichzeitig das Erbe so zu regeln, dass die Menschen sich nicht streiten. Insofern sollte ein Arbeitgeber es ernst nehmen. Das zweite Thema aus meiner Sicht, er sollte realistisch einschätzen, dass das ein Thema ist, was ihn ohne externe Kompetenz in aller Regel überfordern wird.
Mhm.
Und die schlauen Menschen holen sich Hilfe, wenn sie mit dem Thema überfordert sind.
Mhm.
Ich bohre mir nicht selbst in meinen Zähnen, sondern ich lasse das von einem Profi machen. Am liebsten natürlich gar nicht, aber es gibt Themen, die sind eben nicht trivial. Und wenn ein Mitarbeiter mit diesem Thema befasst ist, hat er einen enormen Druck. Ihn damit alleine zu lassen, ist ein Weg in die sichere innere Kündigung oder in die tatsächliche Kündigung.
Und dann gibt es Menschen wie dich, die an dieser Stelle das Tor aufmachen können, die Mitarbeiter unterstützen können und dementsprechend gewinnen alle.
Das Absolut.
Unternehmen, der Mitarbeiter, auch die, ich sag mal, andere Partei. Und es kommt zu einer in gutem Sinne Lösung.
Vor allem, man darf sich nur mal eine Sekunde vorstellen, wie das Mitarbeiterverhältnis zu diesem Betrieb nach diesem Konflikt, wenn er denn wirklich einvernehmlich nachhaltig gelöst ist, sein wird.
Ja.
Der kündigt nie wieder.
Richtig.
Dem kann jeder anbieten, bei uns kriegst du 500 Euro mehr im Monat.
Ja.
Das wird den nicht interessieren.
Mhm.
Weil ein Arbeitgeber, der seinem Mitarbeiter zeigt, in dem Moment, wo du ein Thema hast, bist du ja immer noch willkommen.
Mhm.
Wir Menschen haben in meiner Welt zu denken im Wesentlichen zwei Triebfedern. Anerkennung und Wertschätzung.
Ja.
Und wenn man das real lebt, hat man ein anderes Leben.
Beim Thema Trauer ist es genauso. Und ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen an uns habt, das eine ist die Internetadresse von Dr. Gerhard Flotow gebe ich gerne unten in die Shownotes. Wer jetzt an der Stelle nicht mitschreiben kann, der kann sich aber vielleicht merken, podcast@trauer-manager.de, schreibt uns gerne. Ich leite gerne die Fragen weiter und dann hoffen wir mal auf sehr gute Weitergaben, beispielsweise von Immobilien. Und wenn es wirklich zum Streit kommt, dann wisst ihr, wo ihr euch hinwenden könnt. Lieber Gerhard, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit, für deine Antworten, für deine Perspektiven.
Gerne.
Danke, dass du dabei warst. Bitte abonniere und teile diesen Podcast. Wenn du Fragen oder Ideen hast, dann schreibe uns. podcast@trauerimunternehmen.de. Das Schwere leicht gesagt. Das Wohl deiner Mitarbeiter liegt uns als Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit und betriebliches Gesundheitsmanagement am Herzen. Wir unterstützen dich mit Wissen, Werkzeugen und guten Kontakten. Wir unterstützen dich, dass du deine Mitarbeiter kompetent durch die dunkle Zeit hindurch begleiten kannst. Das verstehen wir unter Leadership.